Helmut Marko verlässt Red Bull und der große Saisonrückblick 2025 heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Ein letztes Mal in diesem Jahr darf ich euch ganz, ganz herzlich hier begrüßen zum großen Saisonrückblick 2025. Die Overtake Awards werden verliehen und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich natürlich auch in dieser letzten Jahresabschlussfolge mit Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Ja, die Weihnachtsfeiern stehen an, die Weihnachten ist vor der Tür, die Formel-1-Saison ist abgeschlossen, das heißt, es gibt noch einmal so eine gemütliche Folge, Overtake. Man möchte annehmen, dass jetzt keine großen Erdbeben mehr durch die Formel-1-Welt gehen, nachdem er in Abu Dhabi Lando Norris die Weltmeistertitel geholt hat. Es wurde niemand disqualifiziert, es gab keine Streitigkeiten, aber trotzdem, Gott sei Dank, rechtzeitig für diese Folge. Und eigentlich unfassbar knapp nach Ende des letzten Formel-1-Rennen hat eine der Formel-1-Ikonen der letzten 20 Jahre, muss man eigentlich sagen, eine sehr präsente Persönlichkeit, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Helmut Marko wird Red Bull jetzt mit Ende dieser Saison verlassen und 2026 trotz bestehenden Vertrags nicht mehr als Berater tätig sein. Das, ich weiß nicht, seine genaue Berufsbezeichnung war immer recht schwierig, hat auf jeden Fall ja viel das Nachwuchsprogramm bei Red Bull gemacht, hat Fahrer entwickelt, entdeckt, unter anderem Sebastian Vettel und Max Verstappen. Also das könnte man sagen, eine erfolgreiche Person in der Formel-1-Welt. Würdest du sagen, Matti, er ist ein polarisierender Mann? Unser Helmut Marko, natürlich jetzt auch im höheren Alter, war kontrovers, aber würdest du sagen, es fehlt vielleicht was nächstes Jahr, wenn Helmut Marko weg ist, oder musst du sagen, na gut, es war vielleicht auch Zeit?
Ich muss schon sagen, dass er mir sicher fehlen wird. Man muss kein großer Fan von ihm sein, war auch kein großer Fan von Christian Horner, aber natürlich, das ist schon auch eine Persönlichkeit und irgendwie war der so lang jetzt in der Formel 1 dabei. Ich meine, teilweise, weiß ich nicht, ein Dreiviertel des Grid oder so kommt von der Red Bull Schule, also von Helmut Marko irgendwie da raufgezogen. Also, ja, er war schon sehr einflussreich. Ja, fehlt mir sicher auch mit seinen Aussagen.
Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, etwas, was gerade auch wir als natürlich im gewissen Bereich, Medienbereich der Formel 1 tätigen Menschen. Es war immer angenehm, einen Helmut Marko zu haben, weil der, so kontrovers die Aussagen manchmal waren, aber es war Klartext. Also der hat da nicht viel offen gelassen. Der hat auch gerade ja immer im österreichischen Fernsehen oder bei deutschsprachigen Medien immer sich für Interviews Zeit genommen hat und hat da halt dann auch wirklich das gesagt, was Sache ist. Vielleicht nicht immer mit der, sag ich mal, vorsichtigsten Klinge bei der Wortwahl, aber du hast von ihm ordentliche Aussagen bekommen. Und natürlich, wie du sagst, der sportliche Erfolg gibt ihm bis zu einem gewissen Grad recht. So viele Fahrer entdeckt, so viele Weltmeistertitel geholt. Und man muss auch sagen, es ist jetzt dann quasi das offizielle Ende der großen Red Bull, ja, Ära, muss man sagen, dieser Zeiten jetzt, mit Helmut Marko, mit Adrian Newey, mit Christian Horner. Die Zeit ist jetzt offiziell vorbei. Das ist natürlich etwas, was eingeleitet worden ist durch den Tod auch von Mateschitz, dem Red Bull-Besitzer und natürlich damit auch gerade Gründer des Formel-1-Teams. Das hat jetzt halt quasi der Red Bull als Konzern, finde ich, da mehr den Einfluss bekommen. Glaubst du jetzt durch dieses Ende, wir haben in diesem Jahr eben Horner, Marko und Newey mit Ende letzten Jahres quasi hat Red Bull verloren. Ist das jetzt, glaubst du, wird das ein markanter Einschnitt auch in die sportliche Leistung bei Red Bull ausmachen?
Ja, ich bin total gespannt, wer da halt einfach nachrückt. Natürlich kann das auch jetzt zur Folge haben, dass der Max einfach dann geht. Er war doch immer, hat das sehr betont, dass ihm viel an Helmut Marko einfach liegt und dass er sich auch vorstellen kann, wenn er nicht mehr da ist, dann halt auch einfach aufzuhören. Also von dem her bin ich mega gespannt, was sich da tut jetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob der Konzern, ja, ist halt Red Bull.
Ja, es ist eben, es ist Red Bull und man muss halt sagen, es sind natürlich die meisten Teams, da steckt der Konzern dahinter, da hat keiner wirklich irgendwelche so unglaubliche Freiheiten, die ja das Red Bull-Team hatte, glaube ich. Also du hast selten so viel Geld zur Verfügung und gleichzeitig diese Freiheit, das so zu gestalten. Das war ja eine unfassbare Machtposition, in der ja auch Christian Horner war. Und Helmut Marko konnte ja auch bis zu einem gewissen Grad schalten und walten, ohne dass da mehrere Management-Ebenen dazwischen geschalten worden sind. Und jetzt auch eben mit Oliver Minzlaff, der da ja die sportliche Leitung bei Red Bull hat, hast du halt jetzt einen Manager-Bereich und das ist alles ein bisschen ja, gestaffelter. Und Mackies ist, glaube ich, auch, also Laurent Mackies, der Teamchef jetzt bei Red Bull, ist auch eher, sage ich mal, Teil dieses Managements. Und ob du jetzt eben dieses Startup-Gefühl oder diese Freiheit, die du dort hast, das wirst du auf jeden Fall nicht wiederkriegen. Und die Frage ist, ob es notwendig war, um für Red Bull erfolgreich zu sein.
Es hat halt funktioniert, indem die das zu zweiter Horner und Marko einfach geleitet haben.
Ja, komplett.
Wie gesagt, ich bin mega gespannt, weil das kann auch voll nach hinten losgehen.
Ja, also, du siehst das ja auch bei diese interne Strukturen, die sind unfassbar wichtig. Du hast das gesehen bei Ferrari. Also nichts, das kommt ja nicht von irgendwo her, dass, sag ich mal, der sportliche Erfolg ein bisschen ausbleibt und dass die Kontrolle aus dem Konzern ja für nicht immer ideale Arbeitsbedingungen dann sorgt. Und das schlägt sich halt dann auch nieder. So gut die Fahrer sind und so solide das Auto ist, ja, ist das halt, muss alles zusammen funktionieren. Und es muss schon sagen, es ist halt das Ende dieser unfassbar erfolgreichen Red Bull-Ära jetzt. Ich bin gespannt, ob das Fundament stark genug ist, neue Leute zu tragen. Das wird halt das Interessante sein. Ob man das, was jetzt Horner und Marko und Newey jetzt über die Jahre aufgebaut haben dort, ob das jetzt stark genug ist, auf eigenen Beinen zu stehen und man da halt jetzt austauschbar, sag ich mal, unter Anführungszeichen austauschbar, die Leute machen sicher auch einen tollen Job, die jetzt nachkommen. Aber dass du halt diese Persönlichkeiten verlierst und ja, dass die da jetzt mit dem arbeiten können, was da ist. Also es war ja auch eine relativ spontane Entscheidung von Marko. Ich weiß nicht, wie gut man da vorbereitet war. Ich meine, man hat jetzt Zeit, sich da um die mögliche Nachfolge, ob es diesen Posten so, den er hatte, jetzt weiterhin geben wird, wage ich fast zu bezweifeln. Natürlich wird es wen geben, der sich um die Nachwuchsfahrer kümmert. Natürlich wird es, weil diese Beraterrolle, die er gehabt hat, das war ja, sag ich, war jetzt, er war für Red Bull sehr wichtig, aber ich glaube, für die Struktur war es jetzt kein unersetzbarer Posten. Aber nichtsdestotrotz war auf jeden Fall eine prägende Figur. Ich meine, der letzten Formel 1 Jahre, fast Jahrzehnte, kann man ja sagen, Wortgefechte en masse geliefert mit, ich glaube, allen Teamchefs und Fahrern und was auch immer. Also, aber ja. Ich meine, er ist jetzt weit über 80, also ist, glaube ich, auch
so. Er geht Zeit schon in den verdienten Ruhestand, so ist es.
Ich meine, er wird auch immer wahrscheinlich irgendwas machen, hat seine Hotels und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Mann, der eh nicht sich zur Ruhe, also der rasten kann.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass er einfach geht. Für mich war er immer jemand, war den Thema bis zum Umfallen. So,
das habe ich
ja aber das jetzt klingt, gedacht, ja. Aber.
Und vielleicht wäre das auch, wenn jetzt, sage ich mal, dieser Horner, Newey und dieser ganze Streit, aber auch dieser Machtkonflikt da gewesen wäre. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte man vielleicht auch länger gehabt. Also gehabt, klingt jetzt dramatisch, aber dann wäre er vielleicht auch blieben.
Ja.
Glaube ich, weil natürlich, ja, es war halt, ich glaube, also der Tod von Mateschitz war so quasi der Stein, ja, das alles ins Rollen gebracht. Da hat es irgendwie ist dann losgegangen, dass natürlich die Machteinflüsse, diese Machtstreitigkeiten da zwischen den thailändischen Stakeholdern und den österreichischen, und das war alles ein bisschen. Ja, hoffentlich beeinflusst das Team nicht allzu stark und wir haben weiterhin hier ein konkurrenzfähiges Team, weil das muss man ihnen halt zugutehalten. Die haben auf jeden Fall auch ein bisschen diese Strukturen aufgemischt, so wie Red Bull da reingekommen ist damals.
Sie vertreten Österreich, hallo.
Die österreichische Hymne wollen wir immer noch hören. Ja, also Helmut, alles Gute, wünscht dir auch der Overtake-Podcast, kann man ja sagen, eigentlich kriegt den Ehren-Overtake-Award am Ende der Saison fürs Lebenswerk. Wir hauen die einfach so raus. Helmut, wenn du uns eine Adresse schickst, wir schicken deinen zu. Versprochen. So, Matti, das war noch die Big News, der große Brocken. Schauen wir mal auf die Saison 2025 zurück, wenn du es so im Gesamten betrachtest. Wir haben uns ja so ein paar Kategorien gesetzt, die wir gleich dann vorstellen werden und unsere Gewinner oder Verlierer dementsprechend bekannt geben. Aber wenn du, habe ich mal so ein bisschen auf die Saison zurückblickt, wie blickst du zurück? Ist das was eine der guten Formel 1 Saison? Wird das was sein, wo man in 2 Jahren sagen, 25, die Saison, die war gut, die war oder war langweilig? Wie glaubst du, schätzt du das ein?
In der Theorie finde ich, war sie spannend, weil wir hatten am Anfang des Jahres mehr oder weniger sehr überlegene McLaren, die haben sehr früh die WM klar gemacht auch. Dann hatten wir mal Lando in Führung, wir hatten eine Zeit lang, dann dachte ich, dass Oscar sicher Weltmeister wird. Ja, dann hat er ein bisschen was liegen lassen, dann hatten wir den Dreikampf wieder. Ja, so rein in der Theorie war es ein gutes Jahr, wenn man sich leider Gottes aber die Rennen dann so anschaut. Wir hatten so oft keinen Kampf um Position 1. Meistens war es jetzt doch so, wenn der Führende mal weggefahren ist. Es war dann eigentlich wurscht, ob da mal der George dann gewonnen hat oder der Max oder irgendeiner der McLaren. Wenn du vorne wegfährst, hast die 10 Sekunden schon mal draufhauen können zwischen 1 und 2. Es war dann eigentlich eher ein Herunterfahren. Wir hatten nicht wirklich da den großen Kampf, was ein bisschen schade ist. Einfach, da habe ich mir einfach mehr erwartet. Von dem her freue ich mich aufs nächste Jahr, auf die neuen Regeln. Ja, wir hatten ein paar gute Rennen dabei. Wir hatten, finde ich, viele eher zahlere Rennen. Wir hatten viele, wo wir einfach nur so Zeiten schauen hatten, wie zum Beispiel in Abu Dhabi. Theoretisch war es ja das Rennen, wo so viel hätte passieren können. Es war aber dann eigentlich nur ein Zeitenschauen. Also sehr gemischte Gefühle für 25. War auch ein bisschen geschuldet jetzt den Autos, wie wir sie haben, dass du erstens mal wieder nicht hinterherfahren kannst. Wenn, weiß nicht, du hast dann eigentlich immer gewusst, 2 Sekunden Abstand halten. Die Autos können eh mitfahren, das Tempo vom Vordermann, aber sie kommen einfach nicht weiter ran.
Ja, und der Vorteil, den du hast, wie du sagst, wenn es einfach, was das Rennen um die erste Kurve, wie es ja George Russell auch mal gesagt hat, das habe ich gerade, ja, gerade in der zweiten Hälfte ist mir was sehr stark bemerkbar. Das ist ja den Vorteil, den du hast, wenn du vorne wegfahren kannst, wenn du diese Clean Air hast. Das ist natürlich was, ja, das wird sich dann zeigen, ob es das mit dem neuen Reglement dann nächstes Jahr sich verändert. Ich möchte nicht sagen verbessert, weil ich schätze, auch da werden wir ordentlich Stolpersteine haben.
Schon mal gut ist, dass die Autos kleiner werden. Eine Spur, sie sind immer noch
Ja,
riesig.
das ist, glaube ich, marginal. Ich weiß nicht, ob sich's wirklich. Aber
Aber
es
es
ist
ist.
die richtige Richtung. Ja, das stimmt.
Genau, also das hilft schon mal. Mal schauen, wie das mit den Motoren ist. Da sind immer noch alle sehr
Ja.
skeptisch.
Die
Naja.
Zuverlässigkeit wird halt auch so ein Thema sein, wie gut halten die Motoren.
Voll.
Das ist ja etwas, was wir dieses Jahr so gut wie gar nicht gesehen haben. Es sind Motorenschäden. Einfach weil du ja, sag mal jetzt, wie lange haben wir diese Motoren jetzt schon? 10 Jahre? 12?
2014.
2014, ja, ungefähr
Ja.
10 Jahre. Und die sind natürlich optimiert und dementsprechend kann es sein, dass da halt dann, sag mal, dass ein bisschen wilder wird. Wir haben neue Motorenlieferanten und andere Konstellationen. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Und die Saison selber war leider nicht das, was wir uns versprochen haben. Am Ende letzten Jahres, wo es geheißen hat, das könnte die spannendste Saison aller Zeiten werden. Mehrere Titel mit Bewerber haben, die Konstrukteurs-WM hätte super spannend werden sollen, weil Ferrari, Mercedes, Red Bull alle Ende des letzten Jahres ja mit aufsteigender Performance und dann ja,
War wohl nicht so.
war wohl nicht so, Leute. Immer die Fahrer-WM eben, wie du sagst, ist ein bisschen, war ein Hin und Her. Wir haben jetzt nicht durchgehend einen und denselben Fahrer auf der 1 gehabt und das war eigentlich eh ganz gut. Und mit Lando Norris hat es dann schlussendlich auch, sage ich mal, ein verdienter Fahrer, dem durchaus Talent zusprechen kann, gewonnen. Also hat auch jetzt bei die vier Gala war ja in Usbekistan, war wieder, das ist immer, glaube ich, weiß nicht, da will die vier immer irgendwelche Länder abhaken, so Länderreisen, wo man sonst nicht hinfährt. Usbekistan, ich glaube, letztes Mal war es nicht irgendwo in Afrika oder so. Ruanda, ich weiß es jetzt nicht. Naja, Max Verstappen ist nicht gekommen, wegen, ich sag mal, der hat die Grippe. Ich weiß nicht.
Er hat gesagt, der Arzt hat gesagt, es ist nicht gescheit, dass er fährt. Und dann war er online beim
Dann war er.
iRacing.
Ja,
Verstehen.
ja. Also ein Schelm, wer ihm unterstellt, dass da vielleicht, sag ich mal, Icarus-Urlaub genommen worden ist. auch Formel-1-Fahrer können das mal machen. Ja, McLaren hat sich natürlich alle Trophäen abgeholt für die Konstrukteurs und die Fahrer-WM. Und jetzt sagen wir mal, Mette, schauen wir mal, machen wir unsere Overtake Awards 2025, blicken wir mal drauf. Top-Kategorie, würde ich mal sagen, Fahrer des Jahres. Starten wir rein. Wir machen das nicht hier erst am Schluss, liebe Leute. Was sagst du, Mette? Wer war für dich der Fahrer des Jahres? War es Weltmeister Lando Norris?
Nein. Die große Überraschung. Für mich war es jetzt dann klar, dass es der Max ist. Er war mit Abstand der stärkste Fahrer im Feld.
Ja, ja, schließe ich mich an. Man hat es halt gesehen, unter den Bedingungen, die er hatte. Und jetzt muss man natürlich auch Vollständigkeit halber den Ausraster in Barcelona ja erwähnen. Das war vielleicht, sage ich mal, so das Lowlight des Jahres für ihn auf jeden Fall und für die Performance, die ein Max Verstappen bringen kann. Es war nicht notwendig, weil du siehst halt einfach diese Aufholjagd, du hast Rennperformances gesehen, die, sag ich mal, mit dem Werkzeug, das ihm in die Hand gegeben wurde, einfach so das Dreifache rausgeholt hat. Und das ist das, was man ihm hoch anrechnen muss. Und ich glaube, das ist über jeden Zweifel erhaben, dass Max Verstappen wahrscheinlich in der Form ist, also in den letzten 2 oder 3 Jahren muss man ja auch sagen, dass der beste Fahrer im Grid ist und sicher einer der besten Fahrer, die es doch in der Formel 1 bis jetzt gegeben hat. Und ich finde, das hat man dieses Jahr gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann nächstes Jahr wird, ob es vielleicht auch das letzte Jahr Max Verstappen wird, wenn das Auto nicht hinhaut. Also ich glaube, der ist jederzeit bereit, bis zu einem gewissen Grad aufzuhören und die Formel 1 hinter sich zu lassen. Hätte es noch irgendwen geben, Honorable Mention als Fahrer des Jahres, wo du sagst, okay, an Max war kein Vorbeikommen, aber der ist auch da hervorgestochen. Oscar vielleicht, ich fand Oscar gerade in der, wenn die zweite Saisonhälfte nicht wäre, wäre der noch ein Kandidat gewesen. Ja, aber
da fand ich, ehrlicherweise fand ich George stärker.
Ja, guter Punkt, ja,
George. Und Charles, weil er dieses Jahr mehr Aggressivität an den Tag gelegt hat. Im Qualifying Charles sowieso immer wahnsinnig schnell, mit dem auf die eine Runde, selbst mit dem Heisel-Auto da, musst du ihn eigentlich immer am Schirm haben. Irgendwie kann der auf eine Runde eine Mörderzeit hinhauen. Ja. Aber ja, es war einfach dann zu wenig, dass ganz ehrlich, der Max in dem Auto, der war ja, das war eine One-Man-Show dieses Jahr, das Team komplett getragen. Ich meine, ganz ehrlich, in der Konstrukteurweltmeisterschaft 3. Platz Ferrari geschlagen. Es war ein Mann-Team. Also das ist schon, das allein ist war eine Wahnsinnsleistung. Da gibt es keinen vorbei, glaube ich.
Ja, absolut. Würde ich auch so unterstreichen. Zweiter Punkt wäre Team des Jahres, würde ich sagen. Machen wir das Team des Jahres. Für mich, muss es eigentlich McLaren sein. Du kannst natürlich streiten über die Vorgehensweise, die sie an den Tag gelegt haben. Stichwort Papaya Rules. Natürlich, glaube ich, das Formel 1 Unwort des Jahres bis zu einem gewissen Grad. Es hat funktioniert schlussendlich. Es hat gerade besonders in der Konstrukteurs-WM unfassbar gut funktioniert. Das Auto war dominant. Das hat wirklich gut funktioniert. Hat alles hingehauen. Du hast 2 Superfahrer, die halt wirklich auf Top-Niveau performen. Und ja, mit dem Vorsprung, den wir da in der Konstrukteurs-WM, die natürlich auch geschuldet war, dass sich kein zweites Team da herauskristallisiert hat. Es hat natürlich den Vorsprung einfacher gemacht, weil sich, sagen wir mal, die dritten Plätze und die alles immer ein bisschen verschoben hat. Aber McLaren, top.
Ja, ich habe auch McLaren genommen. Da gibt es nicht viel zu meckern eigentlich. Also die haben doppelt so viele Punkte wie Platz 2 in der Konstrukteurweltmeisterschaft und die haben das Jahr dominiert. Schlussendlich haben sie nicht so viele Fehler gehabt. Ab und zu im Boxenstopp könnten sie ein bisschen üben. Das hat beim Lando öfter nicht so hingehauen. Sie haben dann am Ende des Jahres, irgendwie haben sich da sind sie nervös geworden eigentlich, obwohl es das ganze Jahr funktioniert hat. Ja,
Qualifikation zum Beispiel.
Katar dann fand ich jetzt, ja, da haben sie einen Fehler gehabt, aber eigentlich das Auto war so stark, dass du ja immer noch Oscar Zweiter, oder? 2 und 4, glaube ich, oder? Sind sie? Mhm. Ja, von dem her, mein Gott, also da ist jetzt auch nicht so viel passiert, weil du gewusst hast, das Auto ist so stark. Oscar hätte es halt gewinnen müssen, aber gut gekatscht. Das mit der Planke da, das in Vegas, das hätte dem Rennstall nicht passieren dürfen, aber die waren übers Jahr. Die haben so ein tolles Auto entwickelt. Ja.
Ja, absolut. Wie gesagt,
die gilt es zu schlagen nächstes Jahr.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das McLaren nochmal erleben, dass sie da, wie wir es ja mit Lando und Danny Rick hatten, dass sie da hinteren Tabellendrittel rumdümpeln. Kann ich mir nicht. Es funktioniert einfach, es ist gut organisiert, wirkt es zumindest mit Stella und Brown auch, muss man hervorheben, ziemlich skandalfrei durch die Saison gekommen auch. Und
irgendwie, ja. Es dürften sich die Fahrer auch immer noch verstehen. Es wirkt nicht so, ja, als hätten die da den großen Clinch. Das haben wir schon öfter gehabt, wenn gerade zwei im selben Team wirklich um die WM mitfahren.
Um die erste WM auch noch.
Ja, gerade das hatten wir auch bei Nico und Louis davor, ja. Die haben sich so gut verstanden und dann sind sie wirklich realistisch um die WM gefahren. Und so ein WM-Kampf, das ist schon, ja, da wird dann aus Freunden keine Freunde mehr, also.
Ich meine, es hilft, glaube ich, dass du mit Oscar und Lando natürlich zwei Persönlichkeiten auch hast, die eher auf der ruhigen Seite sind, sage ich mal. Muss man bedenken, Nico und Louis waren beides, vor allem Louis zu der
Zeit.
Sehr
dominante Fahrer.
Ja, das sind sehr, ich möchte nicht sagen egozentrisch oder so, aber das sind Main Characters, so bis zu einem gewissen Grad, ja. Weißt du, das waren Fighter, das waren Beißer, das waren das mit dem Vor- und Nachteil, mit dem das halt auch kommt. Und das hast du halt jetzt auch gesehen bei Oscar und Lando. Du hast keine schnippischen Kommentare oder also wenige, sage ich mal, aber es eskaliert nicht. Und die sind dann eher auf der ruhigen Seite. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du dann skandalfrei und ohne Gift, ohne dass das toxisch wird im Rennstall, durch die Saison kommst, aber dann fehlt halt manchmal auch dieser extra Biss bei manchen Rennen, was wir halt auch gesehen haben. Und das,
aber fürs Team funktioniert es einfach.
Das genau, fürs ist, Team funktioniert es ideal, ja.
Also für die WM, für die Fahrer-WM hätte ich es ehrlicherweise nicht gedacht, dass es für ein Lando hinhaut, weil er da einfach so ein ruhiger Fahrer ist oder wie er selber immer sagt, dieser Nice Guy ist. Mhm. Und da hat mir einfach oder fehlt mir immer noch ein bisschen so der Biss, aber scheinbar hat es funktioniert. Aber für die Konstrukteur-Weltmeisterschaft als Team ist es super, dass sich die zwei einfach perfekt nicht ins Auto reinfahren. Ja.
Absolut, ja. Also nicht immer einmal Kanada.
Ja, was aber auch ein bisschen blöd ist. Aber da hat auch Lando sofort, zumindest da, das muss man ihm hoch anrennen, da hat er selber gesagt, das war seine Schuld. Ja.
Ich würde als so, sag ich mal, so ein Zweitplatzierung, wenn man jetzt diese McLaren-Dominanz außen vor nimmt, hätte ich noch am Schirm gehabt als Team des Jahres Williams, die mir sehr gut gefallen haben, die auch eine unfassbar starke Fahrerpaarung haben. Vor allem eben diese Entwicklung der letzten 5 Jahre, wenn man sich das wenn man diese Saison jetzt, sage ich mal, so als Zwischenstopp betrachtet, ist das diese Entwicklung mit James Falls auch als einen unfassbar kompetenten Teamchef und 2 Podien von Carlos Sainz, ein unfassbar guter 5. Platz in der WM. Also die wären noch für mich so ehrenhafte Erwähnung.
Ja, verstehe ich. Carlos war ein guter Transfer für Williams.
Ja, der war einer der Besten, ja. Also dass sie sich da durchgesetzt haben, auch gegen andere Mitbieter, sage ich mal. Das ist ein Fahrer, den willst du einfach haben. Und ich ganz ehrlich, wenn man bedenkt, Red Bull, also wenn es stimmt, dass die sich nie gemeldet haben bei ihm, weiß nicht, ob das so eine smarte Entscheidung war im Nachhinein. Also das werden wir jetzt natürlich sehen mit Tatschar im nächsten Jahr, aber das war ein Top-Transfer von Williams, dass das gelungen ist. Und du siehst das, es wurde belohnt mit vor allem einer starken zweiten Saisonhälfte, muss man ja sagen.
Ja,
die
erste,
das war ein holpriger Beginn, aber das haben wir ja schon öfter gesehen bei Fahrern, die dann wechseln. Aber er hat sich da fangen und mit einem Top-Fahrerpaarung.
Ja.
Gut, Matti, mit was willst du als nächstes weitermachen?
Ja, dann machen wir den Rookie, oder?
Ja, wenn wir schon erwähnt haben, gell. Rookie des Jahres, wen hast du? Es gibt viele Rookies, also wenn man genau nimmt, haben wir, wenn wir es so auslegen, dass eine vollständige Saison fahren muss, haben wir 7 Rookies gehabt eigentlich, das ist über das Jahr verteilt. Wen hast du? Waren alle gut.
Ja, also das muss man auch erwähnen, wir hatten eine sehr, sehr starke Rookie-Klasse dieses Jahr. Eigentlich waren sie alle brav.
Ja.
Ja,
es geht von richtig stark bis brav ist natürlich.
Bis auf Jack. Ist schwer einzuschätzen.
Der war auch ein bisschen ein Bauernopfer, muss man vielleicht annehmen. Also da musste bei Alpine was passieren und wurde dann vielleicht ein bisschen wenig Zeit gegeben, wie auch einem Liam Lawson bei Red Bull selber. Aber für den, glaube ich, da war das Glück im Unglück, ja, in Retrospektive, wenn man betrachtet. Der wird nächstes Jahr noch fahren, weißt. Und ein Yuki Tsunoda, der ihn ja ersetzt hat bei Red Bull nicht mehr. Also, ich glaube, da hat er Glück gehabt, dass da noch ein Tausch möglich war.
Aber für ich muss das zugeben, ich habe zwischen zwei Fahrern geschwankt. Ich nehme an, du wirst zwischen denselben zwei Fahrern geschwankt haben oder vielleicht war es für dich klarer. Ich habe mich dann für einen Kimi entschieden, weil er schlussendlich einfach drei Podien hatte. Und bei drei Podien würde ich nicht mehr sagen, dass es Glück war, dass er auf dem Podium gelandet ist. Drei wäre dann schon recht häufig Glück.
Und, ein häufiges Glück.
Deswegen hätte ich ihm den Rookie gegeben. Aber natürlich, ja, die zweite Wahl wäre Isaac gewesen. Also für mich war das doch sehr schwierig, aber wie gesagt, ich habe es dann abgewogen an den Podien und drei Podien war er dann doch sehr brav.
Ja, drei Podien mehr sind zwei mehr als mein Rookie des Jahres. Isaac Hadjar war es für mich. Für mich wäre es Isaac Hadjar gewesen. Ist da vor allem ausschlaggebend der Kontrast zur Erwartungshaltung. Einen, den wir, glaube ich, die meisten überhaupt nicht am Schirm hatten, von dem man nicht viel gewusst hat, der jetzt nicht mit unfassbaren Vorschusslorbeeren schon in die Formel 1 gekommen ist. Kimi natürlich extrem gut, aber es ist halt ein Mercedes. So. Ich hätte ihn auch in meinem Ranking auf jeden Fall auf Platz 2, allein mit dem Umgang mit dem Druck, den du natürlich hast, wenn du Mercedes kommst und quasi Lewis Hamilton ersetzt, sind das Fußstapfen, die du erstmal füllen musst und die Erwartungshaltung, wenn ein Toto Wolff dich da hypt und du bist 18 Jahre alt und kommst dann in die Formel 1 und
direkt Netflix-Film da ja, rauskommen vor der Saison oder wann?
Also, dass du mit dem Ganzen da umgehst, das Chapeau und dass da drei Podien rauskommen sind, dieser Europa, über ja,
die war schwach, die Phase.
Das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall im Auge behalten, was das eigentlich war, ob das sich durchzieht. Ich hoffe mal nicht. Aber er hat sich am Schluss dann auch gegen einen bärenstarken George Russell behaupten können. Er ist mitgefahren mit ihm, also er ist nicht, da hast du halt dann den direkten Vergleich gehabt in dem Auto. Und es ist halt dann schwierig, Kimi ist Leistung jetzt mit einem Bottoletto oder einem Bearman zu vergleichen, die halt in deutlich schlechteren Autos sitzen, aber im Direktduell mit George hat er gut ausgeschaut. Aber Hadjar war eigentlich im Rookie des Jahres meiner, mit dem Podium, das wirklich noch so die, es war schon so eine gute Saison. Die Punkte reflektieren, finde ich, nicht ganz, was er geleistet hat, gerade was Qualifying angeht.
Ich wollte gerade sagen, im Qualifying war der unglaublich stark.
Unfassbar, dass der so oft, der Racing Bull war schon ein solides Auto, aber dass du so oft mit dem in Q3 fährst, ist dann nicht immer belohnt worden mit den richtig großen Punkten, aber du hast dir ein Podium in deiner Rookie-Saison geholt, was wirklich nicht mehr, was nicht Usus ist in der Formel 1, sage ich mal, vor allem nicht in einem, wenn du nicht in einem Top-Team sitzt, wenn du jetzt nicht in einem McLaren sitzt, nicht in einem Mercedes sitzt, und so auch durchgehend gute Leistung ist natürlich dann auch, wir müssen mal schauen, ob es eine wirkliche Belohnung sein wird oder nicht. Aber belohnt worden mit dem Red Bull Cockpit nächsten Jahr. Er wird es bestimmt gut machen im Red Bull. Ich bin mir sicher, dass er die Leistung da auch bringen kann, wenn das Auto halt fahrbar sein wird für den zweiten Fahrer neben Max Verstappen. Aber dort nicht so, es war eine starke Saison von fast allen Fahrern. Auch Bearman, finde ich, muss man da erwähnen, der wirklich brav unterwegs war, der ordentliche Leistung bei Platz 4, glaube ich, gehabt hat, auf jeden Fall zu Recht wahrscheinlich irgendwann im Ferrari sitzen wird. Würde ich stark annehmen, wenn jetzt nicht ein kompletter Einbruch in den nächsten Jahren passiert. Und Bortoletto
auch. Ja,
auch in einer Wachstum, ja. Also in einer Lernphase, wenn du den Franz Tost fragst.
Ja, du, schlussendlich war auch Liam dann. Also nachdem er hat ein bisschen braucht, aber auch Liam hat dann echt gute Ergebnisse, gerade in der zweiten Hälfte gehabt, weil da war dann auch die Zeit, wo er mit Isaac mithalten hat können. Mhm. Also auch da, der hat sich dann auch wieder da rappelt. Also das habe ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch, dass der Liam, dass wir den nächstes Jahr nicht mehr im Auto sitzen sehen werden. Aber das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn du im Red Bull Team bist. Oft fliegst du auch schnell, aber manchmal hilft es dir vielleicht dann doch eher zurückgestuft zu werden und nochmal die Karriere irgendwie ankurbeln zu können. Haben wir bei Pierre ja auch gesehen, hat es funktioniert. Es hat funktioniert auch bei Alex. Die sind ja auch dann wieder zurück und ja. Genauso kann das auch beim Liam dann jetzt funktionieren.
Absolut. Die Frage ist halt, wie viel Zeit man ihm geben wird. Ob man jetzt, was auch der Helmut Marko Abgang bedeutet für die Fahrer, die natürlich auch von ihm gekommen sind. Bei Lawson weiß ich jetzt nicht so, aber hat Schau auf jeden Fall ein Helmut Marko Schützling. Also mal schauen, welches Standing die da noch haben, noch beim restlichen Konzern. Aber schlussendlich wird die Leistung zählen. Und wie du sagst, für Lawson war es ideal, dass er beim Racing Bull dann noch quasi einen Schritt zurück machen konnte und dort dann halt wieder auch mit weniger Druck in einem einfacher zu fahrenden Auto anscheinend nochmal Leistung bringen zu können. Rookie des Jahres, damit das erste Mal, dass wir uns nicht ganz einig waren, hat Shaw und Kimi, aber beide absolut verdiente Leistung. Schauen wir mal, Mitty, was du sagst zur Überraschung des Jahres. So ein bisschen eine offenere Kategorie. Muss jetzt nicht unbedingt ein Fahrer per se sein.
Ja, ich hab einen Fahrer und da habe ich nämlich Isaac genommen, weil den hatte ich nicht am Schirm und ich fand den so stark dieses Jahr. Und der hat mich einfach positiv überrascht. Ich meine, bei Kimi war schon ein bisschen die Erwartungshaltung ja auch da, nachdem der praktisch 2 Jahre im Vorhinein ja schon gehypt worden ist.
Da hätte man fast sagen können, da hat man ja fast auf einen Sieg gewartet oder so, finde ich.
Ja.
Das war ja fast schon ein bisschen... Es ist eigentlich genau das, was man erwarten sollte, aber die Erwartung war vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen höher, was das Ergebnis bei Kimi angeht. Weißt du, allein wegen diesem Supertalent und oh mein Gott, der Beste seit Max.
Vielleicht schlägt er ganz klar George und so weiter. Also die Erwartungshaltung, das war medial so aufgebauscht schon, also die war schon da. Und bei Isaac, den hatte ich einfach gar nicht am Schirm und der war so stark, der hat mir so gut gefallen. Und deswegen überhaupt Racing Bulls, die habe ich da eben auch mit in die Kategorie ein schönes Auto dieses Jahr gehabt. Ja. Die haben mich äußerst positiv überrascht. Ja.
Voll. Ich finde, Hatscha ist da auch ein guter Punkt für die Überraschung, weil eben diese Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung und dem Ergebnis von ihm über das ganze Jahr und die Leistung so groß war, weil man ihn eben überhaupt nicht, oder wir zumindest, sage ich mal, jetzt die Nachwuchsklassen und so weiter nicht extrem aktiv verfolgen, dann doch sehr, sehr positiv beeindruckt hat. Ich habe allgemein die Rookie-Performance gehabt, würde ich sagen, als eine Überraschung. Wir sind vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie man sagen soll, ein bisschen geschädigt gewesen von den letzten Jahren, wo es dann manchmal Rookies hast, die wirklich gar nichts reißen, wie ein also das Auto war natürlich schlecht, aber Nikita Mazepin und ein Mick Schumacher und bis zum gewissen Grad jetzt auch am Anfang Jack Doohan, ja, aber es gab halt immer so ein paar Rookies und das hat nicht immer ganz funktioniert. Ja. Und jetzt, dass du so viele Rookies hast und die alle so brav fahren und die auch, ja, die so viel Potenzial zeigen. Ich meine, du hast auch einen Colapinto, der dann doch noch am Ende der Saison dann auch gut mit Pierre Gasly teilweise mitgehalten hat, im Rennen vor allem. Ein Bortoletto, der auch mit Hülkenberg auch ab und zu mal geschlagen hat im Qualifying und so. Also das war ja ausgeglichen. Und ja, allgemein diese Rookie-Performance und die damit auch verbundenen Podien. Also diese unerwarteten Podien, das ist ja sowieso immer ein Highlight für mich. Die passieren zwar jedes Jahr, aber dass du es dann doch mit Hadjar, Hülkenberg natürlich und zweimal Carlos, das hat dann schon gezeigt, dass was möglich ist, gerade wenn der Abstand ein bisschen... Du merkst halt, es ist natürlich schon eng beieinander. Du hast dominante Autos, aber die Autos waren dann doch knapp genug beieinander, dass du dann mal halt einen Carlos, einen Hatscha oder einen Nico auf dem Podium hast.
Ja.
Und das war dann auch für mich eine positive Überraschung. Ja, dann machen wir halt das Negative auch. Etwas, was dann so eine Überraschung war, war positiv. Die Enttäuschung des Jahres eher negativ. Ich weiß nicht, ob wir wahrscheinlich dasselbe haben, ob du dich drüber trauen konntest. Ich habe schon Lewis, das Jahr des Lewis Hamilton. Ich möchte nicht sagen eher persönlich. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie viel Schuld unter Anführungszeichen an diesem doch eher durchwachsenen Jahr ihm und wie viel dem Auto und wie viel dem Team zuteil wird. Aber die Erwartungshaltung einfach, wir hatten Weltmeistertipps für ihn. Wir hatten Ferrari, die in der Konstrukteurs-WM letztes Jahr richtig ordentlich mitgemischt haben. Und da ist dann ein Lewis Hamilton mit der Saison unmöglich, dass man da zufrieden ist. Weder als er, weder als Ferrari-Fan, als objektiver Formel-1-Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viel drin war, aber es war doch zu wenig.
Ja, ich habe auch einen Lewis aufgeschrieben, ich habe aber auch Ferrari im Allgemeinen aufgeschrieben.
Lustig, das habe ich auch. Ich habe auch Ferraris Umgang mit der Situation.
Ich war da irgendwie sehr enttäuscht von Ferrari allgemein dieses Jahr. Ja, sie haben, positiv zu erwähnen, sie haben die beste Pit-Crew im Jahr. Also Gratulation, ihr habt eins dieser vielen Dinge habt ihr richtig gemacht. Aber Ja, klar, Lewis war die Erwartungshaltung, dass er sich da, dass er da um den achten Titel jetzt mitfährt und mitkämpft, überhaupt, dass er einfach regelmäßig vorne mitfährt. Das ist ihm dieses Jahr einmal gelungen, und zwar im Sprint in China. Im Nachhinein muss man sagen, keine Ahnung, wie das passiert ist.
Dass ja, das ist eigentlich bizarr, gell? Du hast diese komplett durchwachsene Saison ohne Podium, aber das ist ein Sprint-Sieg in China. Das ist so.
Ja, und wie gesagt, keine Ahnung, wie das dann passiert ist. Da dürfte er auf einmal mit dem Auto, es war ja am Anfang des Jahres, da dürfte er an dem Samstag doch können haben, ansonsten sehr, sehr schwer getan. Ich habe dann noch dazu in Klammer aufgeschrieben Alpine, weil die waren jetzt auch, also da gehört kein Werksteam hin, bei aller Liebe. Also
22 Punkte mit 48 Punkten Abstand zum 9. Also das war ja...
Allein mit dem Budget darfst du ja nicht hinter den anderen sein, ganz ehrlich. Also das ist so abgeschlagen.
Ja, Pierre Gasly hast du auch noch, das ist ein Compris-Sieger. Du hast einen wirklich fähigen Fahrer. Gut, der zweite Platz war ein bisschen der Schleudersitz. Also Doohan hat nicht gut ausgeschaut und auch Colapinto hat sich schwer getan dann lange. Ist dann auch schlussendlich ja punktelos geblieben in dieser Phase. Also die Punkte sind alle von Gasly. Und ja, ich verstehe das ja. Alpine ist auch etwas, wo gerade diese Töne, die gespuckt wurden und auch noch immer werden irgendwie. Vielleicht hat man auch wirklich irgendwann gesagt, gut, wir konzentrieren uns komplett auf 26. Aber dann muss jetzt auch was kommen. Das kann nicht der Anspruch sein da. Die müssen zumindest im Mittelfeld, müssen wir eigentlich mit Williams um Platz 5 kämpfen, wenn es schon nicht reicht, dass Rennen gewinnst.
Ja.
Guti, was haben wir denn noch? Ja, schauen wir mal, die Rennen, Matti, das beste Rennen. Ich muss sagen, das war die Kategorie, die hast du ja vorgeschlagen. Ich habe mir sehr schwer getan. Ja. Ich musste erstmal so zurückblicken, was für Rennen denn wirklich mir positiv jetzt so richtig in Erinnerung waren. Auch so ein bisschen die Overtake-Folgen durchgeschaut, was ich denn dazu wirklich geschrieben habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es ist schwierig. Ich habe da nämlich es sind meistens so einzelne Momente gewesen, die für mich so Rennen spannend auch gemacht haben. Oder dann das, natürlich sind so Klassiker, ich fand zum Beispiel Australien wegen der Wettersituation. Mhm. Das war das erste Rennen. Du hast da die natürlich auch die Rookies gehabt, die dann sich teilweise schwer dran haben.
Isaac direkt in
einfach. Ja, zack, in der Aufwärmrunde. Ja. Solche Sachen, es waren oft äußere Bedingungen, die das Rennen für mich dann besonders auch gemacht haben oder einzelne Momente. Brasilien, die Aufholjagd von Max Verstappen. Brasilien ist da halt einfach immer ein Cheatcode, da jetzt Brasilien zu sagen, weil das irgendwie jedes Jahr ganz geil ist. ich habe dann auch noch Barcelona drinnen. Also ich habe mir schwer dann mich auf eins zu einigen. Wenn ich mir jetzt eins von denen aussuchen müsste, emotional würde ich Australien oder Brasilien sagen. Mhm. Das wären so meine Favoriten da, würde ich sagen. Bei dir hast du ist was Klares hervorgestochen?
Ich hatte zwei im Kopf, aber es war dann doch sehr klar. Ich hatte im Kopf auch Großbritannien.
Ja, Silverstone habe ich auch auf der Liste.
Aber es war dann für mich klar Melbourne. Das war so der, ihr wisst ja mittlerweile alle, ich bin ein ganz großer Melbourne-Fan. Das war das erste Rennen des Jahres, die Erwartungen waren voll da und vergleichsweise mit den anderen Rennen war es einfach spannend, wegen der Regenphase. Wir hatten die dominanten McLaren, dann sind beide rausgerutscht, dann war auf einmal der Max da und irgendwie, da war Action drinnen, weißt du, und gerade mit den Rookies, wo sich, glaube ich, alle einbaut haben, bis auf Kimi.
Mhm, ja, klar.
Das war ein Grand Prix, wie ich mir eigentlich alle anderen danach gewünscht hätte. Und deswegen war es für mich, der hat mich richtig gehypt für die Saison.
Ja, absolut. Also da sind wir uns überraschend einig. Langweiligstes Rennen haben wir natürlich auch auf der Liste.
Welches hast du? Echt, da habe ich mal schwer an. Da war die Auswahl groß.
Die Auswahl war groß. ich hab's. Ich fahre da tatsächlich ganz klassisch. Die äußeren Bedingungen machen das Rennen interessant, aber wenn wir wirklich vom Rennen reden und nicht noch das Qualifying mitnehmen, ist das Monaco gewesen.
Ja, ich habe auch Monaco aufgeschrieben, also, das war für mich auch eine Farce mit den zwei Stops. Das war ja.
Das ist Teil des Problems, weil ich verstehe, dass man es probiert. Okay, wir schauen, wir erkennen das Problem bei der Formel 1 und wir wollen irgendwas ändern. Wir schauen, was ist machbar, um dieses Rennen interessant zu machen. Aber es ist komplett nach hinten losgegangen.
Ja, das war nicht die Lösung.
Es war nur verwirrend. Ich weiß, dass ich mich gar nicht ausgekannt habe mehr, wer welchen Stopp jetzt noch machen musste, wer wo ist, wie das bereinigt ist. Also
furchtbar. Ich weiß noch, dass die Teams dann angefangen haben, nämlich füreinander zu blocken. Genau, das war ja das, wo der George dann irgendwann einmal drauf pfiffen hat und dann einfach die Schikane einfach nicht mehr gefahren ist, weil er sich gesagt hat, er holt sich die Strafe lieber, als dass er weiter, weil er verliert einfach nur noch mehr Zeit, wenn er hinter dem einen feststeckt, der einfach für seinen Teamkollegen da die Lücke von 30 Sekunden aufreißt. Und allein, dass wir so weit gekommen sind, dass Fahrer auf die Idee kommen, einfach Dinge dann, einfach die Strafen zu nehmen, macht das Ganze schon wieder komplett hinfällig. Also das war ein furchtbarer Grand Prix.
Ich bin gespannt, wie es wird. Natürlich jetzt mit den neuen Autos kann sich das natürlich auch ändern, dass dann halt andere Grand Prix auf einmal interessanter werden, weil die Bedingungen halt dann einfach idealer sind für die neuen Reglements. Aber bin ich auch gespannt, ob sich Monaco da rauskommt. Ich war eigentlich Fan davon. Ich mochte es am Anfang noch. Und ich habe mich mehr gefreut, wenn Monaco ist. Aber es ist halt dann doch, wenn es jetzt nicht regnet oder so. Ich weiß auch, dieser eine Regen-Compris in Monaco, der war noch halbwegs lustig.
Ja, weil da sind alle rausgerutscht irgendwie.
Dieser legendäre, dieser unfassbar legendäre Kommentar
vom ORF.
Der vom ORF. Der ist, glaube ich, sogar, viral international gegangen. Also das war schon mega. Aber ja, es wäre schade drum, wenn man da nicht irgendwie eine Lösung dafür findet. Aber irgendwann muss man vielleicht sagen, ja, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und dafür mich dann 2 Stunden an einem Sonntag hinsetzen, weiß ich nicht.
Ja. Naja, was war
ein prägendster Moment?
Ja, Entschuldigung, genau. Ja,
prägendster Moment.
Der Magic Moment.
Magic Moment, weiß ich. Hast du es als Magic Moment interpretiert? Weil ich habe es als, weiß ich nicht, Magic Moment wäre jetzt ist sehr blöd, weil es mit dem im Hinterkopf meins nimmst.
Na, sag, dann, okay, dann prägendster Moment, was hast du?
Für mich war der prägendste Moment für die Saison war wahrscheinlich, und auch, ich glaube auch noch für die nächsten Jahre interessant, die Auswirkung davon zu sehen, ist der Horner-Rauswurf. Ich glaube, dass der und dann auch die damit verbundene Aufholjagd von Max, die, glaube ich, in gewisser Weise schon zusammenhängen nach der Übernahme dann von Laura Mackis. Und was natürlich Horner dann noch weitermacht, das war ja dann auch, wie gesagt, das war ein Teil von diesem Ganzen. Jetzt mit dem Helmut Marko Ende kommt das auch nochmal in einem Licht eigentlich. Aber wie die Formel 1-Karriere dann von einem Christian Horner noch weitergeht, ob sie weitergeht und vor allem, wie sich Red Bull halt dann mit dieser Personalie tut, ist etwas, was dann schon für mich wahrscheinlich einer der Hauptmomente war. Ist natürlich jetzt nicht der positivste. Kannst du das nochmal retten, Matti, mit deinem positiven prägenden Moment?
Ich hab ihn eher positiv aufgefasst, und zwar das Hulk-Podium. Einfach diese lange
guter Punkt,
Durststrecke von, weiß ich nicht, 239 Grand Prix-Starts ohne Podium. Und das war für mich das, das war auch für ihn, glaube ich, ein sehr, sehr prägender Moment. Für das Sauber-Team auch. Irgendwie, weißt du, das war so der Abschluss ins Audi-Team jetzt. Irgendwie was Positives da irgendwie. So habe ich das ein bisschen interpretiert.
Ja, das ist absolut, wenn es um einen Magic-Moment ginge, wäre das so viel. Dann würde ich mich dir anschließen, das auf jeden Fall, ja. Für den Horner-Rauswurf weiß ich nicht, ob dafür irgendwie ein Magic-Moment war.
Aber vielleicht zu dem Zeitpunkt für den Helmut Marko.
Nee, ja, das Hulk-Podium war natürlich ein Special, ein ganz besonderer Moment. Und dann kriegst du diese blöde Lego-Trophäe, weißt du? Bin ich ja immer noch böse.
Die habe ich vergessen. Stimmt.
Enttäuschung des Jahres.
Stimmt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das wären soweit unsere Kategorien gewesen. Noch kurz noch dazwischen geworfen, möchte ich auch noch kurz unser Tippspiel auflösen, Matti. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und habe es durchgeklickt, wer wie viele Punkte geholt hat. Was würdest du sagen, so vom Gefühl her, bist du mit deiner Tippleistung zufrieden gewesen dieses Jahr?
Überleg gerade, ich habe nicht immer die McLaren auf 1-2 tippt, also vielleicht war das aber auch ein Vorteil. Semi. Ich glaube, ich habe nicht so gut getippt, ehrlicherweise.
Ich muss sagen, die meisten Punkte haben wir alle geholt, wenn wir die McLaren auf 1 und 2 getippt haben. Das waren immer so die... Es waren viele dann auch dabei, muss man sagen. Natürlich, das ist nicht super divers gewesen. Viele Podien, du hast oft Oscar, Max, Lando gehabt und dann irgendwie würfelst das durch. Und da lasst natürlich Punkte liegen in unserem Format, weil nur die richtige Platzierung vom richtigen Fahrer gilt. René, natürlich geschuldet von, glaube ich, fehlender Aufmerksamkeit der Formel-1-Welt gegenüber, hat 14 Punkte geholt. 72 waren insgesamt zu holen. Wir haben 24 Rennen gehabt. Wir haben tatsächlich geschafft, jedes diesmal zu tippen. Ich war von uns überrascht. Ich glaube, das war auch ein erstes Mal.
Das war zum ersten Mal, dass ich den Post jedes Mal gemacht habe.
Sie waren oft knapp, aber sie waren da. Ja, und ich glaube auch, dass es das schlechteste Tippergebnis von uns allen war, die wir bis jetzt hatten. Aber ja, es war auch dann schlussendlich nur um einen Punkt, hat sich der Sieger entschieden, Matti. Und das warst du. 19.
Ah, wirklich?
19 richtige Podiumplatzierungen getippt. Ich hatte 18.
Das ist auch ein erstes Mal, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Und du hast auch auf jeden Fall, keiner hat je ein Podium komplett richtig gehabt. Das sagt auch schon einiges aus. Das hat mir definitiv ab und zu oder sogar öfter in den letzten Jahren.
Haben wir Bot in meinem Kopf eingebrannt. Bot,
du hast dann doch bei 14 Rennen hast du dann zumindest mindestens einen richtig gehabt. Und ja, 19 von 72. Finde ich, klingt dann schon wieder nicht so verkehrt, aber...
Aber ist schon groß.
Mich würde interessieren, wenn wir immer dasselbe getippt hätten, ob es dann mehr Punkte geholt hättest. Aber...
Ja, mindestens sollten es. Kommt drauf an, weil Lando und Oscar, weißt du auswendig, wie viele Siege die in dem Jahr haben? Ja, die müssen es beide 7 oder sowas haben, oder?
Ich wollte gerade sagen, sie hatten ja alle hat nicht. Geht sich das aus?
Ja. Max hat 8, die 2 7 und der George hat auch 2 gewonnen.
Ich bin jetzt gerade. Ja, ich glaube 2.
George,
ja,
Kanada,
ja.
Kanada und Vegas.
Kanada und Vegas, ja.
Ja, nein, du hättest, wenn du immer gleich tippst, nein, hättest du auch nicht. Weil ich hätte acht Sieger tippt.
Wäre ja auch furchtbar langweilig. Dementsprechend, ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Danke.
Und ja, das wäre eigentlich soweit unser Jahresabschluss gewesen. Matti, hast du noch irgendwelche Worte zu dieser Saison, zu unseren Awards?
Das waren tolle Awards. Das haben wir gut gemacht.
Der Overtake Award für den besten Formel 1 Podcast
geht übrigens geht an Overtake. Uns.
Das ist dann das Obama-Meme, wo er sich so selber die Medaille umhängt.
Ja, ich war, was zu dem Jahr, es war, ja, leider Gottes, ich war irgendwie das ganze Jahr immer doch hyped auf dem Grand Prix. Es war nicht so, dass ich sage, boah, jetzt haben wir schon wieder ein Rennen oder so. Das war es nicht. Ich, meiner Meinung nach, die Sprint-Wochenenden, kennt ihr, brauche ich nicht.
Das ist zu viel. Es ist
zu wirklich, viel, ja.
Ich kann es nicht dazwischen quetschen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe dann doch irgendwie, natürlich auch mit Privatleben ist das nicht immer so leicht vereinbar. Ich habe, glaube ich, kaum Sprints gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe die meistens nachgeschaut, weil ich einfach nicht...
Ja, du kannst nicht Freitag, Samstag und Sonntag dann blocken für so einen
Sprint-Qualifying. Ja, irgendwie haut dir dann nämlich einer auf den Finger, meine Lieben, das kann ich euch sagen. Wenn du dann sagst, oh, sorry, aber am Samstag ist Sprint und Qualifying und am Sonntag können wir auch nichts machen, da ist Rennen und wir müssen einen Podcast aufnehmen. Also.
Ja. Nee, also ich war hyped immer für den Grand Prix. Schlussendlich hatten wir dann immer ja auch ein bisschen unterschiedliche Sieger, aber es war mir einfach zu wenig. Leider Gottes, der Kampf immer um Platz 1, das ist was, das müssen wir hinkriegen irgendwie, dass wir da die Autos knapper aneinander wieder haben. Wie im ersten Jahr nach der Regeländerung, wo wir tolle Fights um Platz 1 auch hatten. Mhm. Sowas wünsche ich mir einfach wieder.
Ja gut, die Lewis Max 2021.
Ja, war auch stark.
Das war gut, war eine historische Saison, muss man sagen. Ich glaube, selten so eine spannende gehabt, aber...
Und was ich auch gern geändert hätte, ist, die sollen ein bisschen wieder mehr racen dürfen. Allgemein. Dann sollen sie sich mal berühren. Nicht immer gleich das, dann bei den Stewards da irgendwie mit den ganzen Strafen, die wir haben. Das gehört ein bisschen, lasst das ein bisschen wieder härter fahren.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr dementsprechend ein bisschen besser war. Also ich fand, es war weniger, vielleicht auch den Situationen natürlich geschuldet, aber es wurde wenig gestritten über diese Entscheidungen und...
Aber ich wusste oft nicht, warum manche dann für Aktionen eine Strafe bekommen.
Das ist natürlich undurchsichtig.
Und dann passiert meiner Meinung nach genau das Gleiche, nur bei anderen Fahrern, und dann kriegt der andere auf einmal die Strafe für diese Aktion. Keine Ahnung, das war mir.
Es ist seltsam bei einem Sport, wo das so nachträglich gemacht werden kann und du unendlich viele Kameraperspektiven hast. Das ist ja quasi. Da steht ja keiner an der Strecke und schaut sich, muss sich das live anschauen, wie jetzt ein Schiedsrichter, der das in einer Millisekunde entscheidet. Die lassen sich ja Zeit. Also warum nicht das richtig von allen Kameraperspektiven, mit allen Onboards? Du kannst diese Entscheidung, solltest du trotzdem immer noch während dem Rennen treffen. Aber
wenn du
zwei Runden wartest und dann die Strafe kommt, ist ja auch okay. Also,
die nachträglichen, die waren furchtbar.
Ja, das war zart, das stimmt. Ich muss sagen, es war eine kurzweilige Saison. Wir haben auch einmal geredet, ist crazy, dass es schon wieder vorbei war. Ja. Also es ist unfassbar schnell vergangen, was ein positives Zeichen ist. Wie du sagst, ich habe mich auch immer gefreut auf die Rennen. Bevor ich Formel 1 müde geworden bin, ist die Saison eigentlich schon aus gewesen.
Stimmt.
Und das ist etwas, obwohl wir ja so Kritiker sind von diesen 24 Rennen, die immer noch vielleicht eine Spur zu viel sind. Aber es ging trotzdem. Es ging, und das war für mich auch positiv. Ich bin halt immer hyped für die nächste Saison, und jetzt mit dieser Regeländerung wird es halt richtig interessant, hoffentlich auch auf der Strecke.
Deswegen hätte ich auch gesagt, machen wir jetzt gar keine Tipps, weil es voll schwierig ist.
Es ist unmöglich, wir müssen zumindest irgendwelche
Tests Testfahrten abwarten. Genau, die würde ich abwarten und danach dann so die erste Prognose stellen. Nach Testfahrten ist es immer noch sau schwierig, weil du weißt nie, wer da Vollgas gibt. Wir haben überhaupt die erste Testwoche, die überhaupt unter... Wo gar die Öffentlichkeit einfach nicht dabei ist, also unter Ausschluss. Wird spannend, ich freue mich eigentlich schon. Und mal schauen, ganz ehrlich, ob sich wie vor 2 Jahren in der Winterpause irgendwie was tut. Oder letztes Jahr war beides vor 2 Jahren, oder? Horner und Lewis.
Ja.
Also
stimmt, Horner, das ist ganz andere Thematik.
Das war vor 2 Jahren in der Pause. Aber ja, so ein großer Transfer kann sich natürlich auch jetzt anbahnen schon für das Jahr drauf. Ich glaube es zwar nicht, weil die meisten sicher abwarten werden, wie sich die Autos jetzt wirklich dann in den Testfahrten zeigen, wer gut ist, wer schlecht ist. Aber natürlich kann es sein, weil wenn der Max sich dann im Red Bull vielleicht nicht mehr so wohl fühlt. Die meisten Teams haben Fahrer, die nur für ein Jahr jetzt unter Vertrag stehen. Ich glaube, McLaren mit die einzigen, die eine Doppelpaarung haben, die über 26 hinausgeht. Ich glaube, die haben beide bis 27 oder 28. Bei Max wissen wir ja alle, der fährt nächstes Jahr noch für Red Bull, aber der hat einfach die Klausel, wo er rauskommt. Da bin ich sehr gespannt. Mal schauen, was sich bei Ferrari tut. Also bin mega gespannt, ob wir was anderes sehen.
Ja, ich bin auch, das stimmt, die Unvorhersehbarkeit des Personalkarussell dann auch noch für die Winterpause. Das ist natürlich der Hinweis, Winterpause, wir werden auch in eine Winterpause gehen. Wir werden uns jetzt eine kleine Auszeit gönnen, nachdem wir ja doch wieder mal konstant abgeliefert haben. Also darf man sich auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. Natürlich hätten wir auch gern gehabt, dass René es öfter schafft, vielleicht hier mitzumachen. Aber sonst finde ich, war es eine ganz erfolgreiche Podcast-Saison auch für uns zu zweit. Mhm. Hat gut funktioniert.
Wir mussten nur jeder einmal selber, oder?
Ich glaube, du hast zwei machen müssen, während ich auf Urlaub war.
Okay, aber es ist gegangen.
Es ist gegangen, ja. Wir haben wenige Ausfälle gehabt. Das stimmt, es ist, und ja, wie gesagt, und natürlich an dieser Stelle auch vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig einschaltet, dass ihr so viel Overtake hört, dass ihr so treue Hörer seid. Das sehen wir natürlich auch in der Statistik, ihr schaltet es immer wieder ein, das freut uns unfassbar. Sind auch wieder ein paar dazugekommen. Wir sind wirklich kein großer Podcast, was Sponsoren angeht oder was auch irgendwas sowas. Ja, dafür haben wir keine Zeit, oder auf Social Media, was auch immer. Dafür ist jetzt aktuell die Zeit nicht da, dass wir das da reinstecken. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr machen, und ich nehme es mir auch jedes Jahr vor, vielleicht geht dieses Jahr ein bisschen mehr. Aber es ist trotzdem schön, dass so viele von euch so regelmäßig einschalten und uns zuhört. Deswegen machen wir es dann schlussendlich, wenn wir sonst können wir es auch in der Sackerl reden. Aber es freuen uns, dass es jedes Jahr auch ein paar mehr werden und es wird natürlich auch nächstes Jahr dann eine sechste Staffel, wie man es auch nennen will, Overtake.
Vielleicht auch mit eben. Helmut Marko, der hat ja jetzt Zeit.
Weißt, der hat jetzt Zeit, sich der ja, dazu. Das stimmt. Vielleicht auch mal, vielleicht kriegen wir mal Gäste. Ich meine, wollen wir komplett crazy werden mit, ich weiß nicht, laden wir mal random Leute ein, die wir interviewen können.
Helmut Marko wäre schon sehr lustig.
Das wäre schon. Das ist so der most random Formel 1 Podcast, ja, den du bekommen kannst. So, zu keinem anderen, aber zu uns kommt er. Das wäre schon sehr lustig. Ja. Fahr mal einen Besuch in Graz im Hotel.
Und ich mache auch ein Foto mit ihm. Auf. Er darf mit mir ein Foto machen.
Hat Helmut Marko eigentlich Instagram? Nein,
ich glaube nicht.
Wir machen seinen Social Media Auftritt. Wir machen ihn groß. Ja, aber und das gehört halt auch dazu, ein bisschen Spaß, wir wollen nicht der bierernste Podcast sein, wir schaffen es trotzdem, stolz bin ich auch auf uns, dass wir es schaffen, dass wir eben so zeitnah releasen, wir sind wöchentlich da, wir sind wöchentlich aktuell zumindest, tagesaktuell geht natürlich nicht immer, aber ja, wir stecken da schon Zeit und Mühe rein und es freut uns, dass das durch eure treues Zuhören belohnt wird und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Könnt uns auch gerne in der Winterpause schreiben, was ihr euch vielleicht wünscht für die neue Staffel Overtake, was können wir verbessern, es gibt natürlich immer irgendetwas und wir würden natürlich schauen, dass wir das alles, was bei uns im Rahmen des Möglichen ist, auch mitnehmen. Meldet euch gerne, overtakef1@gmx.at ist immer noch unsere E-Mail-Adresse, @overtake_df1podcast, sind wir auf Instagram, gerne da schon reinfolgen, da werden wir dann auf jeden Fall auch Bescheid geben, sobald es weitergeht, eben. Die ersten Tests im Jänner sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wissen wir noch nicht, ob wir die wirklich mitnehmen. Sonst natürlich zu den Tests in Bahrain werden wir spätestens dann wieder da sein. Die sind meines Wissens nach, wann haben wir denn die? In Barcelona fahren es 28.01., ja 11.02., also Mitte Februar. Könnt ihr eigentlich dann damit rechnen, dass wir wieder da sind, je nachdem natürlich, was sich tut. Wenn jetzt die großen Banger-News droppen, vielleicht schnallen wir uns auch in das Mikrofon zwischendurch mal. Aber ja, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören, für euer Feedback, für euer Dabeisein und natürlich danke, Matti, und an dich für die jetzt doch sehr lange Formel 1 Podcast-Karriere, die wir hier hinlegen.
Ja, ebenso, Dankeschön.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ein allerletztes Mal für die Saison 2025 von euch und wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund, schaltet unbedingt nächstes Jahr wieder ein und Matti.
Bis dahin, genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.